Mai 2010 in Deutschland. Der Online-Shop Tom's Bike Corner aus Rosenheim erhält eine Abmahnung von den Anwälten der Ralf Bohle GmbH. Die Ralf Bohle GmbH vertreibt Fahrradschläuche der Marke Schwalbe und zieht ihre Urheberrechte durch die Verwendung der eigenen Produktfotos in dem Online-Shop von Tom's Bike Corner verletzt. Tom's Bike Corner dokumentiert den Fall auf der eigenen Website ausführlich und lässt damit kurzzeitig ziemlich viel Druck aus den hochwertigen Fahrradschläuchen.
Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen, Lübi Wolfgang Lüdenburger Reidenbach, im Norden, im neuen Haus oder wo bist du gerade?
Du, ich sitze im Büro, obwohl hier die Sonne reinscheint und heute der erste echte Frühlingstag seit gefühlt 50 Wochen ist. Also nix Haus, sondern ganz normal.
Ja, weißt du, Moment,
also, mein Lieber. Und du bist
schön
in deinem Nymph Castle.
Ja, genau. Ich sitze in Nymph Castle und mit dem, Sonne ist für uns ein Reizwort seit einer Woche. Wir haben hier eine gefühlte Luftfeuchtigkeit von 370%. Es nieselt den ganzen Tag. Also ich weiß nicht, wer uns dieses Hamburger Wetter geschickt hat. Und ich hoffe, das verbessert sich jetzt auch dadurch, dass wir endlich mal wieder eine Episode rausbringen. Denn es ist auch schon wieder ein paar Tage her, aber ja, das Tagesgeschäft geht ja mitunter vor, das wissen wir ja.
Ja, bei uns beiden. Und das ist ja eigentlich auch ganz schön.
Das stimmt allerdings. Dennoch tut sich viel. Du warst zwar nicht im Urlaub, aber es hat sich einiges ereignet in den letzten Tagen. Ja. Von Trigema obwohl aktuell ist ja gerade dieses Thema mit der Abmahnung von Radio Q. Das werden wir uns vielleicht auch mal vornehmen, wo eine Radiovermarktungsgesellschaft das Uniradio abgemahnt hat. Ja. Von unserem Kollegen Daniel Fiene.
Aber das müssen wir noch ein bisschen abhängen lassen, glaube ich. Ne? Das ist noch ein bisschen zu lebendig, das Thema.
Genau, den Daniel lassen wir noch ein bisschen abhängen. Ich hoffe, er hängt nicht durch einstweilen. Und wir kümmern uns heute mal um die Frage, macht eine Schwalbe schon einen Sommer?
Was aber ja auch sehr gut passt zu deinem Wetter.
Ja, genau, dankeschön. Aber vorher möchten wir einen Hinweis loswerden. Und zwar flattert ja jetzt der ein oder andere. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gibt eine neue Social-Media-Währung, die mitunter von dem Gründer von Pirate Bay ins Leben gerufen wurde. Das haben sie wohl irgendwie schon seit 2-3 Jahren auf der Pfanne, das Thema. Aber jetzt haben sie es umgesetzt. Flattr.com, FLATTR.com ist auf dem Weg, eine sehr interessante Währung zu werden, die eigentlich ermöglicht, dass man den Lieblingsseiten, Lieblingspodcasts durch einen Knopfdruck ein klein wenig Geld zukommen lassen kann. Man definiert also pro Monat ein Budget für sich selber und das wird dann über den Monat über die geflatterten Artikel oder Podcasts verteilt. Und dann eben auf das Konto gutgeschrieben. Und das haben wir jetzt mal eingebunden, um auch an das schlechte Gewissen von vielen Beratern da draußen zu appellieren, die ja sehr gerne zuhören, uns natürlich auch Feedback geben, aber die vielleicht auch den ein oder anderen Hinweis daraus ziehen, was wir hier so von uns geben. Insofern sei allen Fans angetragen, auf brouhaha.de entweder rechts zu flattern, falls ihr schon könnt, oder auch ganz klassisch über PayPal zu spenden. Ist kein Spendengejammere. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich glaube, dass es durchaus jetzt so langsam an der Zeit ist, habe ich so das Gefühl, dass sich der ein oder andere Gedanken drüber macht. Ja, so ein bisschen Motivation könnte auch auf monetäre Art bei mir ankommen.
Finde ich auch eine gute Idee. Alex, ich finde es auch spannend zu beobachten, was da gerade passiert. Dass ja offenbar auch, also wenn ich so auf Blogs gehe und wenn dann da irgendwie 5, 6, 7 die Zahlen hochzählen bei diesem Flatter, dann finde ich das schon eine gute Sache. Und auch um es klar zu sagen, der Alex macht hier jetzt sozusagen die Löwenarbeit, übernimmt das Hosting, übernimmt das Schneiden und so weiter. Das heißt, es ist auch ganz klar, wo das Ganze hingeht.
Ja, erstmal zu uns, aber wir werden das natürlich dann auch entsprechend verteilen. Ich weiß nicht, wie viel Promille du dann davon bekommst. Nein, wir wissen mit dem Geld dann schon richtig umzugehen, zumal dient Flatter ja auch dazu, dass man das Geld weiter verteilt. Also es ist im Endeffekt ein Marktplatz von Kleinstzuwendungen sozusagen. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dass die überall 10% nehmen. Aber das bespreche ich bei mir im Blick über den Tellerrand dann mal ausführlich. Aber wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr wollt, flattern und ihr könnt, wenn ihr wollt, auch spenden. Wir freuen uns über alles und freuen uns natürlich auch über Kommentare und Hinweise auf neue Brouhahas. Und damit steigen wir nämlich auch ein. Es gab eine Mail von dem Dietegen Summ und auch von dem Martin Ebnöter, beide Fans des Bruhaha Podcasts. Und sie haben vielen Dank fürs Zuhören. Und die haben uns auf auf diesen Bruhaha hingewiesen, der da, jetzt müssen wir es mal analysieren.
War es ein Bruhaha oder nicht? Ist das überhaupt ein Bruhaha? Ne? Also ich habe ja, als wir uns überlegt haben, was machen wir jetzt als nächstes, habe ich ja so ganz frech gesagt, ach Mensch, Schwalbe, das sollten wir machen, das finde ich super spannend. Und dann haben wir angefangen und insbesondere du, Alex, hast angefangen und sagtest, dass darüber haben wir ja dann auch auf Facebook ganz kurz uns ausgetauscht, öffentlich, für alle anderen auch sichtbar, dass das eher ein Quickie wird aus deiner Sicht. Also die Frage, war das überhaupt ein Bruhaha, ja oder nein, die wollen wir auch ein bisschen thematisieren.
Ja, weil ich musste ehrlich sagen, also der Untertitel von diesem Bruhaha Schwalbe versus Tom's Bike Corner ist ja, warum eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Und das drückt, glaube ich, schon ein bisschen aus, was ich so als Rechercheergebnis eigentlich herausgefunden habe. Denke ich für mich. Ich will das Thema natürlich jetzt nicht ganz herunterkochen und damit vor allen Dingen die hochemotionale Community der Mountainbike-Fahrer diskreditieren. Wir interessieren uns ja erstmal darum, hat sowas überhaupt generell jetzt Auswirkungen auf die Marke, auf das Geschäft, auf Umsätze? Also war es wirklich ein Social-Media-Desaster oder was hat sich da abgespielt? Und insofern übernehme ich vielleicht mal ganz kurz die Einladung. Was ist eigentlich passiert? Es war Ende April 2010. Da flatterte dem Online-Händler Tom's Bike Corner eine Abmahnung ins Haus. Kam von den Anwälten der Ralf Bohle GmbH. Und Ralf Bohle GmbH vertreibt die Fahrradschläuche namens Schwalbe. Die kennt, glaube ich, jeder von uns. Hintergrund dieser
Abmahnung. Jeder, der Rad fährt, ne?
Genau.
Jeder, der schon ein Rad gepflegt hat.
Ja, genau, der weiß, was eine Schwalbe ist. Und Hintergrund dieser Abmahnung war, dass man die Urheberrechte der Produktfotos von Schwalbe verletzt sah, dadurch, dass sie nämlich in dem Online-Shop verwendet wurden. Und das war wohl scheinbar nicht explizit erlaubt. Und hat da eine sehr hohe Kostennote ausgesprochen. Da weiß ich jetzt gar nicht die Details. Legt man auch auf Tom's Bike Corner nicht wirklich auf, aber es ist wohl in einer der ersten Forenbeiträge irgendwas von 10.000 Euro die Rede. Das ist schon eine sehr hohe Kostennote, oder?
Allerdings ohne Gewähr, ne? Also das ist, ja. haben wir nicht irgendwie bei Schwalbe angerufen und nachgefragt, ob das stimmt, sondern das ist das, was kolportiert wurde. Und das ist ja eigentlich auch das, was für uns als Kommunikatoren das Interessante ist, wie was dann sofort rumgeistert, welche Themen rumgeistern und so weiter. Und vor allem, also zwar lief das Ganze auch in Blogs, aber Alex, vor allem in Foren kochte das Thema hoch, als wir darauf aufmerksam gemacht wurden.
Und das Interessante war, als die Tom's Bike Corner, ich weiß jetzt gar nicht, wer der direkte Absender war, am Freitag, den 30.04. Flog die Abmahnung wohl ins Haus. Am Freitag, den 30.04. abends gab es das erste Forum, das war das Radforum, was das Thema auch gebracht hat. Schwalbe ruiniert seine Händler. Aber so richtig los ging es eigentlich erst knapp eine Woche später, nämlich am Mittwoch, den 5.05.2010. Da gab es einen Eintrag auf der Webseite von Tom's Bike Corner mit einem, und das hat mich wirklich erstaunt, mit einem sehr dezidierten Aufruf zur Weiterleitung dieses Vorgangs. Man hat also dokumentiert, was passiert ist und hat, und das ist, da könnte sich, glaube ich, so manch Unternehmen eine Scheibe abschneiden. Wenn man mal sieht, wie die Kollegen ja das Ganze schon aufbereitet haben, das war schon fast eine Social Media Press Release, oder wie hast du das gesehen?
Ja, es war zumindest also sehr ausführlich, sehr weiterleitbar. Waren ja auch ein paar Tage dazwischen, das sollte man ja auch nicht vergessen. Das heißt, sie hatten auch ein bisschen Zeit, sich zu überlegen, was sie eigentlich an dieser Stelle tun wollen und haben dadurch den Versuch gemacht, und das ist ja das, wo wir auch so ein bisschen unsicher sind, ob ihnen das irgendwie gelungen ist, haben den Versuch gemacht, das über eine bestimmte Wahrnehmungsschwelle rüberzuheben, das Thema. Und ja, tatsächlich ausführlichst aufbereitet. Zu dem Zeitpunkt gab es auch schon etliche Diskussionen in Foren. Und ich werde ja nie müde zu betonen, wenn ich so mit Kunden über das ganze Thema Social Media rede oder in Workshops und so weiter, dass eigentlich diese Foren total interessant sind, wenn ich es mit spitzen Zielgruppen zu tun habe. Jetzt in diesem Fall Radfahrer, speziell Mountainbiker, die sich dann eben tatsächlich in Foren intensiv austauschen. Und deshalb war halt mein Verdacht im ersten Schritt, oha, wenn da was in Foren hochkocht, vielleicht braucht man dann gar nicht so etwas wie diesen Blogbeitrag bei Tom's Bike Corner, um eine relativ hohe Relevanz zu schaffen.
Das kann durchaus sein. Auf der anderen Seite muss man ehrlich zugestehen, dass das Ganze erst richtig zum Laufen gekommen ist, als er den Beitrag auf seiner Seite so dezidiert runtergeschrieben hat und eben erklärt hat, worum es geht. Vorher hat sich, wie gesagt, in diesem einen Radforum schon einiges gedreht, aber letztendlich haben dann 5 Foren das Thema aufgenommen und das sind hochemotionale Umfelder, wo ich mir natürlich als Marke nicht unbedingt die Finger und die Marke verbrennen will. Das hat natürlich dann so ein bisschen Lauf bekommen. Nochmal, wir sind beim 5. Mai 2020.
Ja. Abends.
Am 5.5. morgens und jetzt kommen wir zum 5.5. abends, so, da ging es dann richtig los, stimmt. Und jetzt ist was passiert, was ja auch ganz interessant ist, denn Schwalbe hat ziemlich zeitnah reagiert.
Schon am nächsten Tag und zwar auch vom Tenor mit einer Entschuldigung und einer Erklärung, was denn dort eigentlich, worum es geht, was dort passiert ist und so weiter. Und auch das ist, glaube ich, etwas, woran man vielleicht sehen kann, dass das Thema dann auch noch weiter in sich zusammengefallen ist oder nicht die Wahrnehmungsschwelle außerhalb der Szene erreicht hat, dadurch, dass sie relativ zügig reagiert haben und einiges auch an Kontext zumindest versucht haben aufzubauen. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Hast du es als glaubwürdig oder als schlüssig empfunden, wie die reagiert haben?
Also ich fand es gelungen. Aus zwei Gründen. Zum einen muss man ganz ehrlich sagen, also inhaltlich, glaube ich, war das in Anführungszeichen legitim. Das unterstellen wir jetzt zumindest mal. Jeder, der einen Online-Shop betreibt, der weiß, dass er die Produktbilder nicht einfach von der Webseite des Herstellers klauen kann und die verwenden kann, wenn er die Freigabe nicht hat. Und das Interessante war nämlich, was sich in diesen Foren gedreht hat, war gar nicht mal unbedingt so sehr die Legitimation dieser Abmahnung, sondern erstens die Höhe und zweitens generell das Vorgehen, dass man sagt, okay, jetzt gibt es wohl scheinbar einen Hersteller, der mehrere Online-Shops abmahnt. Also früher gab es mal Werbekostenzuschüsse, dass wir ihre Produkte verkaufen durften und jetzt kriegen wir hier Anwaltsschreiben. Also inhaltlich hat sich das, wie gesagt, aber dann in den Foren auf einer Produktebene abgespielt und das Feuer hat extrem angeheizt, denn jetzt wurde praktisch über die Qualität dieser Produkte gesprochen, es wurde zum Boykott aufgerufen, nicht nur, weil Schwalbe so reagiert, sondern das war im Endeffekt so ein kleiner Auslöser. Also da musste man reagieren und hat das aus meiner Sicht ganz charmant gemacht, weil man auch erklärt hat, warum man so reagiert hat. Sprich, man hat beschrieben, dass Schwalbe wohl aufgefallen ist, dass eben Produktabbildungen verwendet werden, die nicht zu den verkauften Produkten gepasst haben. Also es gab wohl dann eine Qualitätskontrolle, die irgendwann mal dazu geführt hat, zu sagen, den einen oder anderen müssen wir uns jetzt mal an die Hand nehmen. Jetzt kann man das natürlich auf solche und solche Art machen und genau in diesem Graubereich hat sich dann das Ganze abgespielt. Aber Fazit, ich finde also die Erklärung schon nicht schlecht. Wobei man muss auch dazu sagen, was sie gesagt haben ist, okay, wir haben es verstanden, ist etwas hart angekommen. Wir nehmen die Abmahnungen zurück, wir übernehmen die Kostennote für die Abmahnungen. Aber ihr müsst eine Unterlassungserklärung unterschreiben, weil sonst können wir das gleich ganz vergessen alles.
Wobei ich finde, das ist ein ganz guter Ausweg. Ne? Also insbesondere, wenn es stimmt, das kann ich nicht beurteilen, weil ich dafür nicht weit genug im Thema bin. Ich kann ein Fahrrad flicken und dann war es das aber auch schon so ziemlich. Wenn es wirklich stimmt, dass Händler höherwertige Abbildungen zu niedrigwertigeren Produkten gestellt haben, dann ist das Betrug. Und dann ist das natürlich auch etwas, was auf die Marke Schwalbe zurückfällt. Das heißt, diejenigen, die dann sehr laut geschrien haben für den Fall, dass sie tatsächlich so etwas gemacht haben, was auch unter Verbraucherschutzgesichtspunkten ja nicht in Ordnung ist, dann gibt es auf einmal kein so eindeutiges Gut und Böse mehr. Aber, und das hast du ja schon gesagt, eigentlich hat sich dann das Thema sehr schnell abgelöst von diesem ganz konkreten Fall. Auch ein Motiv, das wir ja immer wieder sehen, dass der eigentliche Anlass einer Diskussion nicht zwingend dann tatsächlich das Thema der Diskussion auf Dauer ist und dass es hier im Grunde sozusagen ein Kristallisationspunkt einer allgemeinen, so wirkt es jedenfalls, wenn man so durchscannt durch die Beiträge, einer allgemeinen Unzufriedenheit mit bestimmten Produktfeatures oder Qualitätssachen bei Schwalbe sich auf einmal Luft gemacht hat. Und das ist natürlich etwas, was dann fast noch schlimmer ist als die Frage, wie Schwalbe hier mit den Händlern umgeht, oder?
Es kommt noch ein Aspekt dazu, oder ich will ihn mal vielleicht sogar eine Frage münden lassen. Jetzt stelle ich uns mal wieder auf die Seite der Agenturen und Berater. Und jetzt hat man so einen Kunden und dann ruft er am 5.5. abends um 21 Uhr an und sagt, Herr Lüneburger, Reinbach, oder Herr Wunschel, da bäumt sich was auf. Wie oder wann oder wo sollen wir reagieren? Was hättest jetzt du eigentlich so in diesem Zeitverlauf geraten? Also vom 30.04. bäumt sich das Ganze ja schon ein bisschen auf in dem einen Forum, aber so richtig zündet es erst am 5.05. und dann abends, ja, nehmen das die ersten Foren auf und dann merkt man, okay, über das Social Media Monitoring, was man haben sollte, da kommt einiges auf uns zu und da scheinen uns einige missverstanden zu haben. Abgesehen davon, dass die Pressesprecherin im Urlaub war, ist auch wiederum ein Klassiker.
Ja, immer.
Aber was würdest du denn raten? Wann hätte man als Schwalbe reagieren sollen und hätte man vor allen Dingen überhaupt reagieren sollen?
Also ich glaube, dass es richtig war, in der Form zu reagieren, wie sie es gemacht haben. Also insbesondere
abwarten erstmal und dann...
Nee, vor allem, also die Reaktion selbst stimme ich dir völlig zu. Auch ich fand sie charmant, ich fand es richtig, ich fand es auch vom Tonfall her richtig, verhältnismäßig ausführlich. Bei der Geschwindigkeit bin ich mir nicht so sicher, denn ich meine, wir arbeiten ja nun beide auch für Unternehmen und wissen ja auch, dass die reine Lehre nach dem Motto, es schwappt etwas hoch morgens, also müssen wir in 10 Minuten ein Statement online haben, dass das nur die reine Lehre ist und nicht die Realität. Das heißt, im Zweifelsfall insbesondere, wenn bei einem so verhältnismäßig kleinen Unternehmen dann auch noch die Pressesprecherin nicht da ist, wer soll überhaupt reagieren? Mhm. Die Frage, die sich mir stellt, ist bei einem Unternehmen, das so spezialisiert ist, dass auf der einen Seite einen Massenmarkt hat, jeder Radfahrer, und auf der anderen Seite einen sehr hoch spezialisierten Nischenmarkt, nämlich Leute, die das Ganze sportlich machen, Mountainbiker und so weiter, ob die eigentlich so von ihrer grundsätzlichen Strategie das ganze Thema Foren sind wichtig auf dem Schirm haben. Denn du sagtest so nett, ja, mit Social Media Monitoring, also die Foren über klassisches Monitoring zu beobachten, ist ja nicht so trivial. Ne? Also weil die nicht so wirklich so einfach aufzufinden sind oft. Auf der anderen Seite würde ich als Berater immer sagen, wenn ich in so einen längerfristigen Prozess gehe, was sind die wichtigen Foren und radforum.de, mtbnews.de sind einfach in diesem Bereich wichtige Foren. Die muss ich, mal ganz platt gesagt, in Manndeckung haben. Also das heißt, die muss ich eigentlich in Echtzeit in irgendeiner Form beobachten, um dann
das früh zu sehen. Ne? Das würde ich eigentlich definitiv als Konsument inzwischen erwarten. Das heißt, wenn ich so einen Hersteller habe, der zwar jetzt Marketing und Vertrieb in Deutschland hat, Produktion in Korea, soweit ich weiß, aber der so auch relativ hochpreisig so ein Produkt verkauft, wenn der nicht mindestens irgendwo einen oder eine sitzen hat, die also auch in diesen Foren unterwegs ist und damit auch zumindest, ob jetzt aktiv oder zumindest passiv in der Rolle, aber zumindest zeigt, dass das Engagement, dass die Leidenschaft für das Produkt in so einem Unternehmen überhaupt da ist. Ich glaube, dann hätte ich als Konsument natürlich zunehmend ein Problem. Jetzt wollen wir mal vielleicht unterstellen, es gab jemanden oder es gibt da jemanden bei Schwalbe, der gerne auch mal mitdiskutiert in solchen Fahrradkurierforen oder Radforen oder Tourmagazinforen. Jetzt mal angenommen, das wäre deine Rolle gewesen, also du würdest bei dem Unternehmen arbeiten und du würdest sowas sehen. Wie würdest du denn da reagieren? Würdest du überhaupt reagieren?
Naja, als erstes müsste ich wissen, stimmt das? Also ich bin kein Fan davon, komplett ohne Recherche loszulaufen. Wenn das alles so stimmt von den Zeitabläufen, wie das, was sich uns jetzt darstellt, am Freitag, den 30. gibt es eine Abmahnung und am späten Abend dieses Freitags beginnt die Diskussion auf radforum.de. 30.04. ist ein nicht sehr günstiger Termin, damit Leute, die beruflich irgendetwas zu tun haben mit diesem Thema, tatsächlich das wahrnehmen. Man sollte auch nicht vergessen, das ist der Tag vor dem 1. Mai. Ne? Mhm. Also so, nehmen wir mal an, ich würde es sofort mitbekommen. Stehe ich jetzt, und das ist tatsächlich im Zweifelsfall eine relativ tragische Situation, stehe ich jetzt vor dem Problem, dass ich möglicherweise nicht weiß oder voraussichtlich nicht weiß, ob diese Abmahnung tatsächlich verschickt wurde. Ich kenne nur die eine Seite und habe im Zweifelsfall 2 Tage keine Chance, mit irgendjemandem darüber zu reden. Es kommt der Feiertag 1. Mai, es kommt der Sonntag 2. Mai. Das heißt, Montag, den 3. Mai, ist der früheste Zeitpunkt, zu dem ich überhaupt eine Chance habe, im eigenen Unternehmen zu recherchieren, was dort eigentlich passiert ist. Und da mag man sagen, das ist doof, das darf nicht passieren, Krisenkommunikation und so weiter. Ja, wahrscheinlich werde ich daraus lernen jetzt als Unternehmen, dass ich in irgendeiner Form dort eine Chance haben muss. Aber selbst wenn ich eine Kriseneskalation habe, wer hat denn diese Anwälte beauftragt? Weiß ich das? Muss ich das eigentlich wissen? Normalerweise würde ich sagen, das sind wahrscheinlich Routineangelegenheiten. Dasselbe wie also ein gleiches Muster wie oft. Jeder macht objektiv einen guten Job. Trotzdem läuft es irgendwie ein Desaster. Das heißt, ich habe ein Zeitfenster von mehreren Tagen, in denen in diesem einen Forum etwas passiert. Was ich nicht verstehe, ist, wieso es dann noch 2 weitere Tage braucht, ja, ohne dass es eine Reaktion gibt, sodass eben derjenige, der hier abgemahnt wird, nämlich Tom Spike Corner, dann erst am Mittwochmorgen das Ganze auf seine Seite hochhebt. Das heißt, sich offenbar richtig ärgert.
Das,
und das hätte nicht passieren
müssen. Das ist auch das, was mich wirklich wundert. Also der Auslöser von dem Brouhaha war ja im Endeffekt dieser Beitrag auf der Seite von Tom Spike Corner. Jetzt hat es aber wirklich fast eine Woche gedauert, also von Freitag bis Mittwoch, bis man sich wohl scheinbar dazu durchgerungen hat, einen Beitrag zu schreiben. So, am Freitag geht es in dem einen Forum, im Radforum schon los. Und ich habe jetzt gerade mal kurz überschlagen, das waren allein bis zum 4.5. knapp 200 Kommentare auf diesen Thread. Also doch durchaus ein sehr, sehr aktiver Thread in dem Forum. Das heißt, hier hätte man eigentlich schon, ob das jetzt am Freitag oder am Montag passiert ist, eigentlich schon, wenn da jetzt jemand unterwegs gewesen wäre, merken müssen, da baut sich was zusammen und sollten wir vielleicht reagieren oder nicht. Und das wäre natürlich interessant zu erfahren. Wussten die dann schon, dass da was kommt? Ich habe jetzt nicht alle durchgelesen. Vielleicht gibt es ja sogar auch Tom Spikes Corner, der da kommentiert hat, weil irgendwo muss er ja dann mal den Kick bekommen haben zu sagen, nee, jetzt schreiben wir doch was. Jetzt legen wir doch los. Ja. Und dann ist natürlich automatisch wieder die Erkenntnis auf dem Tisch, das hätte man vorher vielleicht eintüten können, indem man ihn angerufen hätte und gesagt, pass mal auf, Kollege, wir haben folgende Issues bei dir. Wir wissen, dass eben unterschiedliche Bilder verwendet wurden etc. pp. Und deswegen liegt diese Abmahnung bei dir jetzt vor und wir haben dich vielleicht schon mal verwarnt oder was weiß ich, keine Ahnung. Also man hätte das Gespräch suchen können und ihn vielleicht einfangen können. Dann wären nämlich die anderen 1800 Beiträge in den Foren gar nicht entstanden.
Und man die im Laufe der Woche dann entstanden
die sind. Im Laufe der Woche dann, genau, also bis jetzt, glaube ich, sind es 1785 Beiträge in Foren, Kommentare etc. Also das ist in dem Forenbereich schon relativ viel.
Ja, und also auch da nochmal, für den Fall, weil du eben gesagt hast, Mensch, stell dir mal vor, Wolfgang, du wärst zuständig. Also für den Fall, dass ich es übers Wochenende gesehen hätte, was ich nicht absurd fände, weil wenn ich derjenige bin, der sich dort in Foren bewegt, ist klar, dass am Wochenende tendenziell Leute da auch relativ aktiv sind. Das Mindeste, was sicherlich zu einer Beauftragung gehören sollte innerhalb des Unternehmens an denjenigen, der Forenbeobachtung macht, sag ich mal, wäre, dass er sagt, Leute, es ist gerade Wochenende, ich habe keine Chance rauszufinden, worum es geht, ich habe euch wahrgenommen. Weil die Erfahrung ist, dass allein so ein Stay tuned, Achtung, ich habe es gesehen, Beitrag, durchaus in der Lage ist, einiges an Wind rauszunehmen und eben auch signalisiert, sagt mir Bescheid, wenn ich was tun kann. Also da muss ich gar nicht, offensiv reingehen, aber dass ich zumindest signalisiere, ich höre euch. So wie es dann eskaliert ist, wirkt es auf mich so, aber das kann auch ganz anders sein. Insofern formuliere ich es jetzt mal so vorsichtig, wirkt es auf mich so, als ob die Bedeutung von Foren in dem Spitzenteil der Zielgruppe des Unternehmens vor diesem Thema noch nicht gesehen worden war. Das ist jetzt irgendwie eine sehr defensive und vorsichtige Formulierung, weil ich ja nicht weiß, wie dort gearbeitet wird. Aber in den meisten Fällen, in denen wir arbeiten, sagen wir, Foren muss ich behandeln wie Schlüsselmagazine.
Also nur mal hypothetisch, aber treibt man das einfach mal weiter. Dann könnte man rein theoretisch oder würde man unterstellen, dass Schwalbe jetzt gerade eine Strategie fährt und sowieso ein paar Händler ein bisschen fester in die Hand nimmt, weil sie, es wird ja auch unterstellt oder kolportiert, dass die unter UVP vertreiben, das heißt, dass die quasi den Preis drücken, dass die günstiger anbieten im Markt etc. pp. Also gibt es ja viele Gerüchte, die rund um diese Thematik dann entstanden ist. Also man könnte ja durchaus sagen, dass man bei Schwalbe einfach da saß und hat gesagt, nee, jetzt reicht's uns, jetzt schießen wir mal, das sitzen wir jetzt aus, denn wir müssen auch ein bisschen Markenstärke zeigen. Und
könnte ich total verstehen, wenn sie nicht zurückgerudert werden. Das spricht ja dagegen, dass das die Strategie wäre. Und also grundsätzlich würde ich sagen, ja, es kann durchaus auch mal sinnvoll sein, eine kontroverse Strategie, um es mal sozusagen als PR-Mensch zu formulieren, was du da gerade gesagt hast, eine kontroverse Strategie zu fahren. Nur dann muss ich auch tatsächlich alle Abteilungen mit ins Boot holen. Ich kann ja nicht wirklich so eine Strategie durchhalten, wenn ich nicht vorher spreche mit meiner Kommunikation, mit meinem Vertrieb, mit meinem Marketing und im Zweifelsfall mit meinen Fanbeauftragten.
Das stimmt.
Der Verlauf der ganzen Sache wirkt nicht so, als ob das ein Riesenproblem war. Trotzdem, wir haben ja am Anfang darüber geredet, war das jetzt ein Brouhaha? Und jetzt reden wir doch schon relativ lange, als ob es einer war.
Mich überrascht jetzt auch, aber in dem Nukleus ist es schon ganz interessant, weil die Mechaniken und Prozesse eigentlich fast den gleichen, die wir bei großen Brouhahas auch haben, und da gebe ich dir recht, also es hat sich in dieser Szene abgespielt und der Verlauf war ganz interessant, aber ich glaube, nach außen ist es überhaupt nicht geschwappt, teilweise glaube ich, insofern ein großer Brouhaha oder ein Desaster ist es nicht, oder?
Und das, obwohl ja einer von denjenigen, die zumindest in der Vergangenheit in der Lage waren, ein Thema sehr schnell groß zu machen, verhältnismäßig früh draufgegangen ist. Wann hat Thomas Knüver mit seinem Blog, wann ist der genau draufgegangen?
Mal schauen,
auch im
der ist relativ
am 5., glaube ich, relativ früh, also vor der Reaktion, das muss am 5. gewesen sein. Selbst dieser Beitrag hat es nicht geschafft, das Thema über die Relevanz- oder Wahrnehmungsschwelle.
Ja, Turi hat dann drüber berichtet. Am 6. Mai, also einen Tag später, hat Thomas drüber berichtet. Also das war dann an dem Tag.
Vor der Reaktion, ne?
Ja. Genau, vor der Reaktion, ja, genau.
Ja,
ja, also es hat 2-3 Medienblogs erwischt, aber das war es dann schon. Und sagen wir, die größeren Online-Massenmedien, an denen ging es vorbei. Und das hat vielleicht auch Tom's Bikes Corner so ein bisschen gewurmt, weil die haben immer, ich glaube, die haben auch geschrieben, sie haben zwar schon Anrufe irgendwie vom Lokalradio bekommen, aber und warten jetzt noch auf die Reaktion von Focus, Spiegel und was, ich weiß nicht, wie noch. Also das kam dann scheinbar nicht. Und ich glaube, da sind die Journalisten inzwischen abgebrüht genug, dass sie wissen, okay, da liegt ein Rechtsverstoß vor. Also zumindest, wenn man den Verlauf mal ansieht, die Begründung von Schwalbe hat das Ganze untermauert. Sie haben dargelegt, warum sie so gehandelt haben. Ich bin bei dir, das Ganze war scheinbar, und wenn es eine Strategie war, extrem schlecht abgesprochen. Und dann haben sie Social Media und die Foren komplett unterschätzt. Das Ganze hat die Produktebene erreicht und bleibt damit aber auch in der Szene. Aber generell ist es kein großer Fall. Außer, das Potenzial haben sie ja immer noch, denn die Unterlassungserklärung, die jetzt unterschrieben werden muss, da haben wir ja, gibt's ja erst in unserer Historie so einen Fall mit Jacko, wo diese Bilder dann immer noch im Internet aufgetaucht sind. Also das wäre ein Pavorit, wenn praktisch Tom's Bikes Corner unterschreiben würde, die Bilder aber noch irgendwo gecached sind und der Anwalt so schlau ist wie die Anwältin damals von Jacko und noch einen nachlegt und sagt, ja, unsere Bilder sind immer noch im Internet zu finden. Ich glaube kaum, dass sie das Potenzial oder diese Chance wahrnehmen, den Schuss irgendwie daneben zu legen, aber das ist das Einzige, was praktisch Auslöser sein könnte, um es noch in die Massenmedien zu schaffen.
Ja, ansonsten, glaube ich, kann man daran auch wirklich sehen, nicht jedes Thema und nicht jedes David gegen Goliath-Thema, nicht immer, wenn jemand irgendwie abgemahnt wird, ist das dann ein riesengroßes Ding. Das heißt, es ist irgendwie kein Selbstläufer mehr. Ich habe auch den Eindruck, es liegt auch daran, dass das Erregungspotenzial beim Thema Fahrradschläuche begrenzt ist.
Nicht, dass wir jetzt da Gummifetischisten als Zuhörer haben und die nehmen dich dann wirklich aber sehr krumm für diese Aussage.
Ich meine, ich weiß ja auch durchaus zu schätzen, dass es gute und schlechtere Fahrradschläuche gibt. Ich meine, so oft ich für meine reichhaltige Kinderschar Fahrräder flicke, bin ich auch dazu übergegangen, gute Markenschläuche zu nehmen und gute Markenmäntel und so weiter. Das heißt, ich gehöre ja tendenziell auch hier zu dieser Zielgruppe. Aber das Erregungspotenzial ist trotzdem ja in jeder Hinsicht begrenzt. Also ich kann mir nicht mal in diesem Bereich, den du jetzt andeutest, aber vielleicht fehlt mir auch die Fantasie.
Ich habe bloß gerade mal nach Fahrradschlauch auch Fetisch gegoogelt und ich möchte jetzt ersparen, was ich da für Ergebnisse habe. Also ich glaube, es ist ein emotionales Thema, es ist ein High-Involvement-Thema. Da daneben zu liegen mit so einer Aktion ist natürlich gefährlich, aber ich glaube, da sind wir d'accord, so richtig groß oder so einen richtigen Abmahnsommer macht diese Schwalbe noch nicht und ich bin mal gespannt, wie das vielleicht noch weitergeht.
Ja, vielleicht sollte ich ankündigen, wenn ich in Urlaub gehe.
Genau, wir haben noch genug zu tun, bevor du in Urlaub fährst.
Ja.
Du bleibst erstmal nochmal da. Ihr habt das Wetter, das euch zum Arbeiten verdammt, da oben, gerechterweise.
Ja, so ist es, genau.
Wolfgang.
Aber jetzt steht ja erstmal ein längeres Wochenende vor uns. Je nachdem, wann das hier online geht, können wir ja wenigstens sagen, wir nehmen es direkt vor Pfingsten jetzt auf. Leute, denkt daran, auch dann sind nochmal wieder zwei Feiertage dazwischen. Also wann immer ihr irgendwas falsch machen wollt, macht es heute Abend. Langes Wochenende vor euch. Mehr potenzielles Erregungspotenzial. Und wenn das Wetter bei euch im Süden schlecht bleibt, bleiben vielleicht auch die Leute zu Hause und sind online.
Und bloggen und podcasten und twittern. Genau. Und da freuen wir uns drauf. Falls ihr Tipps auf Brouhahas habt, gerne, wie gesagt, an feedback@brouhaha.de direkt. Das ist unser Kanal. Die Shownotes findet ihr natürlich immer mit den ganzen Links unter brouhaha.de. Und wenn ihr da rechts schaut, da seht ihr dann den Flatter-Button und den Spenden-Button. Und ich bin mal gespannt, wer mutig ist und die Saison, die Spendensaison eröffnet.
Wolfgang. Ansonsten vielen Dank, Alex.
Ich danke dir.
Ist ja doch länger geworden, kein Quickie hier.
Nee,
ich glaube, wir beide sind auch nicht geeignet, Quickies zu machen.
Nee, wir sind raus aus dem Alter.
Ja, und wir reden dafür auch zu viel, ne? Ich meine, bei Quickies muss man schweigen.
Ach so.
Okay.
Jetzt bricht er mir schon weg.
Ja, genau. Jetzt bricht hier die Leitung zusammen. Hallo?
Okay, mach's gut, ciao. Zum richtigen Zeitpunkt.